die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Lasst uns jetzt hören auf ein Wort aus Hiob 38. Hiob 38, 41, da heißt es: Wer bereitet dem Raben die Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen und irre fliegen, weil sie nichts zu essen haben? Wer bereitet dem Raben die Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen und irre fliegen, weil sie nichts zu essen haben? Tja, auf diese Frage muss natürlich eine Antwort her. Das ist klar. Und ich werde auch versuchen, diese Frage zu beantworten. Ich mache allerdings einen kleinen Umweg, um zu dieser Antwort zu kommen. Ich fange an mit einem Kriminalinspektor, von dem ich vor einiger Zeit gelesen habe. Dieser Kriminalinspektor ist zwar liebenswert und unorthodox, aber auch fürchterlich geizig. Als sein Sohn klein war, soll er mit diesem Sohn nie in den Zoo gegangen sein, sondern immer nur ins Tierheim. Ist der Eintritt umsonst? Der arme Sohn. 20 Hunde, da haben wir den Hund. 3 Katzen, 5 Papageien, 1 Schildkröte. Das war's dann auch. Da haben Sie's heute besser. Nicht nur die Raben aus Hiob 38 kann ich Ihnen bieten, sondern auch einen Igel, ein Krokodil, einen Affen, einen Frosch, eine Hyäne und sogar am Schluss einen bengalischen Tiger. Also aufgepasst. Natürlich geht es mit den Raben los. Wer bereitet dem Raben die Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen und irre fliegen, weil sie nichts zu essen haben? Eine Frage, die sie sich selbst vermutlich bislang so noch nicht gestellt haben. Vielleicht haben sie mal einen kleinen Igel im Herbst gefunden, einen viel zu kleinen und viel zu schwachen, und haben sich mehr zu sich selbst als zum Igel gesagt: Wer füttert dich denn jetzt durch? Vermutlich hat ihnen der Igel selbst nicht geantwortet. Nun, bei uns, bei Familie Bröhlenhorst, musste er natürlich auch nicht antworten. Wir fanden einen so kleinen und schwachen Igel an einem Samstagmorgen, an dessen Nachmittag ein großes Gemeindefest bei uns stattfand. Passte also wie Faust aufs Auge. Aber wir haben uns der Verantwortung nicht entzogen. Bei uns war klar, wir müssen ihn durchfüttern. Haben wir dann auch gemacht? Haben wir dann auch geschafft? Es wurde ein Prachtkerl am Ende. Wenn das seine Mutter noch erlebt hätte. Aber die hatte ihn ja im Stich gelassen. Was mich wieder zu den Raben bringt. Denn dass wir heute noch von Rabeneltern sprechen, das liegt an dieser Stelle aus Hiob 38 und einer weiteren ähnlichen Psalmstelle. Das liegt an der an dieser Stelle gemachten Beobachtung, dass die jungen Raben sich die Seele aus dem Leibe krächzen und sich scheinbar weder Rabenvater noch Rabenmutter um sie kümmern und darum regelrechte Rabeneltern sind. Weshalb wir eben in diesem Sinne von Rabeneltern sprechen, von solchen, die sich um ihre Brut nicht kümmern. Ist aber falsch. Die Beobachtung ist falsch. Die Rabenjungen verlassen tatsächlich schon vor dem endgültigen Flügewerden das Nest und wirken zumeist sehr unfertig und sehr alleingelassen. Aber sie sind es nicht. Irgendwo auf Beobachtungsposten sitzen Rabenvater oder Rabenmutter, passen auf und versorgen die Kleinen auch, sind also alles andere als Rabeneltern. Der stehende Begriff allerdings, du bist ein Rabenvater, immer nur in der Kneipe und nie zu Hause, und wenn doch, dann gingest du besser gleich wieder zurück zu deinen Saufkumpeln. Der stehende Begriff Rabenvater meint allerdings eine solche Vernachlässigung, die zwar an der Natur selbst keinen Anhalt hat, aber in unserer Sprache eben so gegeben ist. Rabeneltern, Rabenvater, Rabenmutter meint genau dies, eine solche Vernachlässigung. Da nutzen auch keine Krokodilstränen, die ja bekanntlich in der Natur auch nicht vorkommen. Und da genauso wie in der Natur auch nicht vorkommen, dass einen der Affe laust oder dass jemand einen Frosch im Hals hat. Aber so reden wir eben. Das sind alles Sprachbilder. In Hiob 38, der meint es allerdings jemand ernst mit dem, was er da sagt. Er meint es ernst, weil er trösten will. Er stellt es als allgemeines Wissen dar, dass die Rabenjungen tatsächlich im schlechten Sinne Rabeneltern haben. Und doch, und darauf kommt es an, das ist der entscheidende Punkt. Und doch groß werden. Dass die Rabenjungen Rabeneltern haben und doch letztlich nicht verhungern. In Hiob 38 weist jemand darauf hin, dass jeder flüchtige Beobachter sagen muss, aus den Rabenjungen, da wird wohl nichts mehr. Sie sind ja ganz allein, die armen Waisen. Und dass aus ihnen dennoch etwas wird. Und ist Rätsels Lösung, wie das denn sein kann, dass er welche trotz Rabeneltern groß werden und nicht verhungern und aus ihnen dennoch etwas wird. Des Rätsels Lösung ist Gott. Er sorgt dafür, dass das so passiert. Seine Fürsorge macht das, weil er das will. Leben und besonders gefährdetes Leben erhalten. Kein Zufall, dass eben diese Ansicht im Buche Hiob steht und dass sie dem Hiob gesagt wird. Ihm, der sich selbst und anderen mit seinem Leiden ein Rätsel geworden ist. Ihm, mit dem der Verdacht unabweisbar ist, dass wir gegen Gottfried Wilhelm Leibniz eben doch nicht in der besten aller möglichen Welten leben. Diesem Hiob, elend, allein und verlassen, einem Rabenjungen gleich, diesem Hiob wird gesagt, doch, es gibt noch Hoffnung für dich. Höre doch die Sprache der Natur, Gottes Sprache in der Natur. Weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viele Wolken gehen weithin über alle Welt? Weißt du, wie viele Mücklein spielen in der hellen Sonnenglut? Wie viele Fischlein sich auch kühlen in der hellen Wasserflut? Gott, der Herr, rief sie mit Namen, dass sie all ins Leben kamen, kennt auch dich und hat dich lieb. Ja, es gibt doch noch Hoffnung. Du armes, aus dem Nest gefallenes Vögelchen Hiob. Du armer Rabe. Gott ist deine Hoffnung. Weisheitlich ist diese Art der Gottesrede, die mehr oder weniger ungebrochen Dinge und Ereignisse des Lebens und der Natur auf Gott bezieht. Und umgekehrt Dinge und Ereignisse des Lebens oder der Natur für Gott sprechen lässt. Jesus hat auch weisheitlich gesprochen. In der Bergpredigt zum Beispiel. Wenn er auf die Lilien auf dem Felde hinweist und auf das Gras auf dem Felde und auf die Vögel unter dem Himmel, die nicht säen und nicht ernten und die der himmlische Vater doch ernährt. Jesus hat auch weisheitlich gesprochen, hat so geredet, dass er Gott und Welt nicht auseinanderreißt, sondern dass er Gott und Welt miteinander verschränkt. So viel Gleichnis ist für Gott überall. So viele. Man muss nur die Augen aufmachen. Dann sieht man sie. Denn die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut es kund der anderen. Psalm 19, oftmals vertont. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut es kund der anderen. Ist das Naturromantik? Muss man natürlich fragen. Geht das auf? Geht ein solch weisheitlicher Ansatz auf? Oder ist das wie ein Heimatfilm, eine Schmonzette, die man sich mal anschauen kann zur Entspannung so zwischendurch? Auch deshalb, weil man ansonsten ziemlich gestresst ist. Aber natürlich nur als Ausnahme, nur als Sonderfall. Denn der Regelfall in den Nachrichten, in der Zeitung, in den Heimen, in den Pflegestationen, in den Krankenhäusern, der Regelfall ist doch ein anderer. Und macht die Frage umso bohrender, wie tragfähig die Sache mit der Weisheit ist und mit den Vögeln unter dem Himmel, die nicht säen und nicht ernten. Und mit der Antwort an Hiob, doch, es gibt noch Hoffnung für dich, du armes, alleingelassenes Rabenjunges. Ich weiß, stimmt ja auch, man kann zu schnell Gott sagen. So schnell, dass Gott immer passt. Beim Pastor, der mich konfirmiert hat, war Gott immer die Antwort auf alle Fragen. Gott passte immer. Sie und ich, wir wissen, so einfach geht es nicht. Und auch nicht so prompt. Nicht so, wie das zwischen meiner Frau und mir eingespielt war, wenn ich am Dienstagabend vom Sport zurückkam und die Frage stellte, wenn ich ins Haus kam, wer hat das letzte Tor geschossen? Das letzte Tor war nämlich immer, da wir auf Ergebnis spielten, war immer das Siegtor. Also wenn ich schon so fragte, dann sagte meine Frau, du natürlich, du, war ja klar. Ich konnte aber nicht jeden Dienstagabend so fragen. Manchmal verlor ich auch, wie Bielefeld gestern, manchmal habe ich auch nicht das letzte Tor geschossen. Du natürlich, das ging nicht immer. Gott natürlich. Die Weisheit versucht, das so zu sagen. Die Weisheit versucht, eben so von Gott zu sprechen. Ein Versuch, der mir von meinen theologischen Lehrern an der Uni stets verdächtig gemacht wurde. Oftmals unter Hinweis auf die Erzählung Wolfgang Borcherts draußen vor der Tür. Da heißt es, wann bist du eigentlich lieb, lieber Gott? Warst du lieb, als du meinen kleinen Jungen, der gerade ein Jahr alt war, als du meinen kleinen Jungen von einer brüllenden Bombe zerreißen ließest? Oder warst du lieb, als von meinem Spähtrupp 11 Mann fehlten? 11 Mann zu wenig, lieber Gott. Warst du in Stalingrad lieb, lieber Gott? Warst du da lieb? Wann warst du eigentlich lieb, lieber Gott? Wann? Wann hast du dich jemals um uns gekümmert, lieber Gott? Wolfgang Borchert, draußen vor der Tür, 1946. Schmerzsprache, Aufschreisprache, Sprache der Verzweiflung. Und damit eine Sprache, die entschieden nicht weise sein will. Ja, die sich durch Weisheit nur verhöhnt fühlen würde. Und doch, Karl Barth hat gegen Ende seines Lebens gesagt, dass das Problematisieren keine letzte Kunst ist. Und ich denke das auch. Das Problematisieren ist keine letzte Kunst. Ich weiß natürlich nicht, was ich dem Borchert antworten soll. Ich habe schon sehr oft nicht gewusst, was ich antworten soll. Sehr oft schon. Vor Jahren in der Kapelle des Nordfriedhofs hier, als ich die Kapelle betrete, sehe ich eine schluchzende Mutter über einem kleinen weißen Kindersarg liegen. Was sagt man da? Am besten gar nichts, nicht wahr? Am besten gar nichts. Aber wenn das Wort Gott irgendeinen Sinn haben soll, wenn nicht nur die jungen Raben zu Gott rufen und er sie versorgt, sondern auch der gekreuzigte Jesus zu Gott ruft und damit keineswegs einen ewigen Karfreitag einleitet, sondern am dritten Tage auferweckt wird von den Toten, dann muss da Antwort sein. Muss sie. Und dann bleibt Gott das einzige Wort, von dem ich Antwort erhoffe. Auch wenn ich selbst diese Antwort nicht geben kann. Es muss dennoch Antwort da sein. Verborgt in ihm, unserem Herrn. Davon bin ich überzeugt. Und eben dies, dass es Antwort gibt, das ist das Recht der weisheitlichen Rede von Gott. Das spricht dafür, dass Gott ein gutes Wort ist und bleibt. Ein gutes Wort ist und bleibt für alle armen Raben dieser Welt. Mit dem Jugendkreis habe ich vor Jahren einen Film hier in Hildesheim gesehen. Life of Pi. Pi geschrieben. Erinnert auch an das mathematische Pi 3, und Sie wissen das besser als ich. Life of Pi, Schiffbruch mit Tiger. Eine spannende und auch eine religiöse Geschichte. Der Held dieser Geschichte namens Pi ist auch eine Art Hiob. Er, ein circa 15 Jahre alter Junge, verliert bei einem Schiffsuntergang seine ganze Familie. Und er treibt auf einem kleinen Rettungsboot durch den Pazifik. Mit im Rettungsboot sind ein verletztes Zebra, eine Hyäne, ein Orang-Utan-Weibchen und ein bengalischer Tiger namens Richard Parker. Und das alles deshalb, weil er mit einem Zoo unterwegs war, der Pfei, und dieser Zoo eben mit dem Schiff untergegangen ist. Er aber und ein paar Tiere konnten sich ins Rettungsboot retten. Der Film lebt von der Spannung. Nachdem es geht natürlich nicht gut, wo jeder fragt sich, wie geht das aus? Nachdem die Hyäne das Zebra verspeist und den Orang-Utan getötet hat, wird sie selbst vom Tiger gefressen. Der Film lebt von der Spannung zwischen der Bedrohung Pais und der Leidensgenossenschaft, mit der er und der Tiger in die hinein beide gestellt sind. Von dieser Bedrohung. Und es ist wirklich sehr spannend. Nach der Rettung, auch der Tiger überlebt, nach der Rettung wird Pai vernommen von zwei Versicherungsvertretern. Die zwei Versicherungsvertreter glauben ihm seine Geschichte nicht. Also erzählt Pai ihnen eine zweite Geschichte, diesmal ohne Tiere. Aber für Versicherungsvertreter annehmbarer, konnten sie in ihren Formularen besser unterbringen. Zum Schluss fragt Pai die beiden, welche Geschichte gefällt ihnen besser? Die mit den Tieren oder die ohne die Tiere? Und da sagen die beiden Versicherungsvertreter, die mit den Tieren. Und da sagt Pai, sehen Sie, so ist es auch mit Gott. Die Geschichte mit Gott ist die bessere Geschichte. Sie ist es. Darum loben wir ihn auch in dieser Todeswelt, wenn uns die Klage oft viel näher ist. Wir loben ihn dennoch. Unser Lob ist das vorweggenommene Echo der neuen Schöpfung, nach der nicht nur die jungen Raben rufen, sondern die ganze Welt seufzt. Amen.